Hallo und herzlich willkommen beim Book a Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Unser heutiger Gast ist Jan Lenartz aus Berlin. Er ist Geschäftsführer des Verlags Ein guter Plan, außerdem ist er Autor und Achtsamkeitsaktivist. Hi Jan, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
Ich bin Jan Lenartz, ich bin Verleger und Autor und Gründer und Geschäftsführer von Ein guter Plan, beziehungsweise der Verlag heißt Ein guter Verlag. Bin nebenbei auch noch Designer und Sanitäter.
Ach, Sanitäter auch. Okay, interessant. Aber dann dröseln wir doch mal kurz auf. Du kommst ja eigentlich nicht aus der Buchbranche, sondern du hast ja einen ganz anderen Background. Vielleicht kannst du uns mal kurz auf eine kleine Reise deines beruflichen Werdegangs nehmen.
Ja, also ganz kurz. Ich habe als Kommunikationsdesigner gestartet, in Hamburg studiert, habe mich dann relativ schnell selbstständig gemacht, da ich anscheinend ein Problem mit Autoritäten habe und nicht lange in einer Agentur einen Job halten konnte. Und habe dann sehr lange als freier Grafikdesigner und Brandingberater für Sozialunternehmen und Social Startups gearbeitet. Und fand das alles immer total cool, dass diese jungen Unternehmen nachhaltige Sachen gemacht haben und ich nur das Logo oder die Website. Und das fand ich immer schade und habe dann überlegt, was kann ich denn selber machen, was nachhaltig ist. Und habe dann meine eigene Firma gegründet, meine erste Gründung. Das war eine Kampfsportmarke, die erste nachhaltige Kampfsportmarke der Welt. Vor 10 Jahren. Habe einen veganen Boxhandschuh entwickelt. Zu dem Zeitpunkt war ich sehr irgendwie im Kampfsport-Ding drin. Und das war sehr schnell sehr bekannt, aber nicht erfolgreich. Also alle haben darüber geredet, weil sie es witzig fanden. Haha, vegane Boxhandschuhe, was soll das? Und deswegen habe ich da ganz viel Zeit und Geld und Energie reingesteckt und habe das aber relativ vor die Wand gefahren, weil ich eigentlich auch kein Unternehmer bin. Und ja, aber wegen der Aufmerksamkeit habe ich das nicht erkannt, dass das finanziell gar nicht so sinnvoll ist, was ich da tue. Also ich hatte dann Lager in Australien und London und USA und hat sich alles nicht rentiert und immer mehr Arbeit und dann nebenbei doch wieder als Designer arbeiten und hatte dann vor 6 Jahren einen Burnout. Musste alle Arbeit einstellen, weil ich nicht mehr konnte und habe mich dann in Therapie begeben, habe mich mit Achtsamkeit beschäftigt und bin so zu dem Verlag gekommen.
Und da stellte sich ja jetzt doch raus, dass du sehr wohl unternehmerisch tätig sein kannst. Erzähl uns doch mal, was ist denn ein guter Plan bzw. ein guter Verlag genau?
Ein guter Plan ist ein ganzheitlicher Terminkalender, hat auch diesen Begriff ganzheitlicher Terminkalender geprägt. Also man plant nicht nur seine Termine, kann man auch, aber der Hauptfokus ist die eigene mentale Gesundheit. Über das Hauptwerkzeug Achtsamkeit, also die Menschen zur Selbstreflexion, zum Innehalten anregen, damit sie nicht nur ihren Termin hinterherlaufen, sondern genau sich selber so ein bisschen kennenlernen, gucken, was sind meine Bedürfnisse und das über das Jahr hinüber auch tracken können. Das geht mit diesem Buch. Das ist sehr erfolgreich gestartet mit dem Crowdfunding und inzwischen haben wir ein paar Erweiterungstitel, also auch ein Dankbarkeitstagebuch und Notizbücher. Also es geht so ein bisschen Richtung Stationery, aber ist auch nicht nur Stationery, weil auch viele Inhalte in den Kalendern oder Büchern sind. Also es gibt auch jede Woche Tipps über mentale Gesundheit und Burnout-Prävention und das ist so Ausfüllbücher für die mentale Gesundheit mit einem Mehrwert, was auch Organisation angeht.
Und ursprünglich startet es ja damit, dass du selbst Burnout hattest und quasi dann aus einer Not eine Tugend gemacht hast. Beziehungsweise erstmal denkt man sich, wenn man im Burnout ist, dann gleich wieder was Neues gründen, ist erstmal so ein bisschen kontraintuitiv. Oder vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären.
Richtig. Das würde ich auch niemandem empfehlen, eine neue Firma zu gründen, wenn man Probleme mit Stress und Arbeit hat oder seinem Verhältnis zur Arbeit. Würde ich sowieso niemals gründen. Das hängt ja immer die ganze Existenz mit dran, so ein bisschen. Aber ich hatte diesen Burnout und meine gute Freundin Milena Glimbowski ging es ähnlich. Und wir haben halt überlegt, was kann man den Leuten anbieten, was kann man machen, wie können wir aufeinander aufpassen und haben halt dieses Buch zusammen entwickelt. Und das war eher so für unsere Freundinnen und Freunde, weil wir gemerkt, also die kommen alle aus der Startup-Branche oder sind Gründerinnen und Gründer, und da haben wir gemerkt, denen geht es allen so wie uns. Wenn sie noch keinen Burnout hatten, haben wir die Burnout-Anzeichen auf jeden Fall schon gesehen. Und das ist ja so das Gefährliche am Burnout. Man merkt es oft erst, wenn es passiert. Und gerade Menschen, die denken, sie sind unangreifbar für das, die trifft es am härtesten. Da haben wir gesehen, okay, da ist Bedarf auch für die. Und genau, wollten eben nicht direkt irgendwie einen Verlag gründen, gar nicht, sondern einfach nur dieses Buch finanzieren, die erste Auflage. Und haben dann Crowdfunding gestartet. Genau, was dann das erfolgreichste Crowdfunding in Deutschland bis dahin war.
Oh wow, okay. Wie viel habt ihr da eingesammelt?
Genau, wir wollten 15.000 Euro einsammeln, ich glaube für 600 Bücher. Und dann haben wir 200.000 eingesammelt.
What? Okay, ein kleines bisschen mehr.
In 30 Tagen, und das war halt völlig surreal, weil wir haben das veröffentlicht auf Startnext und dachten, okay, vielleicht schaffen wir es in 30 Tagen, das Geld zusammen zu bekommen, das wäre fantastisch. Und dann das nächste Mal, als ich aktualisiert habe, war es schon finanziert. Und ich dachte, das wäre ein technischer Fehler. Und dann ging es halt immer höher jeden Tag. Und die Presse kam. Und das war einfach, ja, hat uns extrem überrascht. Und dann war eigentlich ganz klar, okay, der Bedarf ist so enorm. Und dieses Konzept, also wir machen das sehr humorvoll, sehr selbstkritisch, sehr viel mit Augenzwinkern, ne, was in diesem Bereich Mental Health oder Achtsamkeit vor allen Dingen gar nicht so verbreitet ist. Dass da einfach so ein Bedarf ist und dass es so eine Lücke füllt, dass das Potenzial hat für mehr. Und genau, direkt nach dem Crowdfunding kam auch eine große Verlagsgruppe auf uns zu und wollte das übernehmen und haben uns auch alles angeboten. Also Gehälter, Ghostwriter, Büros, alles. Da dachten wir, okay, wenn so eine Branchengröße das so dringend haben möchte und der Preis keine Rolle mehr spielt, dann sollten wir vielleicht das selber machen, weil wir halt beide ungern Chefs haben. Und genau, haben dann entschieden, also es war einfach zwangsläufig, dass man dann einen eigenen Verlag gründet.
Ja, mega geile Story. Verrätst du, welcher Verlag das war?
Nein.
Okay, schade. Versuch was wert.
Ja.
ja, was würdest du sagen, was unterscheidet euch denn jetzt Stand heute von anderen?
Gerade dieser Ansatz, also klar, Bücher zur Achtsamkeit gab es schon. Die haben mich halt überhaupt gar nicht abgeholt. Die kommen oft aus so einer esoterischen Ecke. Was ich auch gar nicht bashen will. Also da gibt es Bedarf für, das kann Sinnerfüllung geben, wenn man das alles sehr spirituell auflädt. Ich verstehe das total, hat mich aber einfach nicht abgeholt. So auch die Gestaltung. Das ist einfach, wenn man sich viele Bücher aus dieser Richtung anguckt, da ist halt immer eine meditierende Frau irgendwie mit Lotusblüten um sich herum. Irgendwie. So, so mich als damals noch jungen Mann hat das halt einfach überhaupt gar nicht abgeholt. Und genau, also so wie wir mit dem Thema umgehen, ist es einfach ein bisschen anders. Also wir machen es genau mit Humor, so ein bisschen Punk, ein bisschen, also in Achtsamkeit steckt ja auch ganz viel Verweigerungshaltung, so von wegen, ich mache das nicht so, ich bin gut genug, wie ich bin, ich habe keine Lust auf Selbstoptimierung und ESO-Kram und ne, also diese rebellische Haltung haben wir da so ein bisschen rausgearbeitet. Und aber auch so Selbstkritik, von wegen, Achtsamkeit kann auch ganz schön nerven und es funktioniert auch nicht immer alles und es ist auch kein Garant fürs Glück. Genau, ich glaube, das unterscheidet uns groß von diesen anderen Achtsamkeitsverlagen. Auch die Gestaltung auf jeden Fall. Na klar, ich als Kommunikationsdesigner, also das Buch ist extrem klassisch, ne? Es sind Leinen gebunden mit Goldprägung und so weiter. Das war, glaube ich, ist ein großer Effekt gewesen. Die Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Da sind wir relativ gut aufgestellt, also Altpapier. Wir schweißen die Bücher nicht in Folie ein, obwohl sie extrem anfällig sind für Schmutz und Kratzer. Und wir drucken mit Ökofarben aus Pflanzenöl und produzieren klimaneutral und solche Sachen. Also das ist, glaube ich, noch so ein Alleinstellungsmerkmal, was in dieser Konsequenz schon selten ist. Aber das Wichtigste, und das ist halt auch unser Ursprung, diese Nähe zu den Kundinnen und Kunden, also das Crowdfunding, da muss man sich einfach, da muss man Rede und Antwort stehen. Die Leute haben ganz viele Fragen, die kennen das Produkt nicht, die wollen ganz viel mitmachen. Und das ist so ein bisschen Teil unserer DNA, dass wir einfach ganz nah an unseren Nutzerinnen sind. Und auch immer wieder fragen, so was wollt ihr denn? Also wir lassen die Leute abstimmen über Funktionen und Farben und entscheiden uns dann trotzdem zu dem, wo wir denken, okay, das macht aber mehr Sinn. Aber trotzdem sind wir da ganz viel im Austausch und erklären dann auch, wenn wir uns gegen den Wunsch der Community entschieden haben.
Über welche Kanäle macht ihr das? Macht ihr das dann über die Social Channels?
Unter anderem, also unsere Leute sind sehr aktiv auch auf unserer Website, also sie kommentieren wahnsinnig viel und stellen ganz viele Fragen und äußern Wünsche. Also wir haben da ein Kommentarfeld für unter jedem Produkt, aber nochmal eine eigene Seite. Die Leute schreiben uns wahnsinnig viele E-Mails, also zum Teil 300, 400 am Tag, weil sie irgendwie auch so nah an diesem Produkt sind und da so dran hängen. Also das ist schon auch krass. Aber natürlich viel über Social Media. Also kleine Abstimmungen machen wir auf Instagram dann. Wir haben aber auch eine Nutzergruppe auf Facebook mit 5000 Leuten, wo wir immer wieder Entwürfe oder zur Wahl stellen oder Fragen stellen.
Okay. Wer ist denn genau eure Zielgruppe?
Ja, also jetzt so als Unternehmer würde ich sagen, okay, wer so als Kernpersona, ne, so Persönlichkeiten, die man definiert, ist jetzt eine Frau in einer Großstadt um die 25, die eine Affinität zu Yoga und Meditation hat. So das Wunsch nach Nachhaltigkeit und aber jetzt auch nicht zu weichgespült alles und also Tattoos und naja, wie man sich das so eine typische junge Frau in Berlin zum Beispiel vorstellt. Das ist so unsere Kernpersona. Damit haben wir angefangen, aber inzwischen merken wir einfach, dass das krass erweitert wurde. Also da haben wir auch Muttis aus Brandenburg und alles Mögliche. Also es ist schon noch immer sehr weiblich, also 90% sind Frauen. Wir versuchen das zu erweitern, aber da gibt es noch viele Berührungsängste von Männern. Alles, was Richtung Mental Health geht, da ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig für Männer gerade. Das ist bei denen oft gleichgesetzt irgendwie mit Schwäche oder Eingeständnis von Schwäche, was natürlich Wahnsinn ist, aber so ist es halt leider. Genau, so.
Und wollt ihr euch da auch aufklärungsarbeitsmäßig betätigen, was Männer angeht? Also habt ihr da was geplant?
Genau, wir planen da gerade eine eigene Seite zu, also Mental Health für Männer, ohne jetzt irgendwie zu viele Klischees zu bedienen, also im Austausch auch mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Das machen wir eh schon immer, also wir arbeiten sehr viel mit Therapeutinnen und Therapeuten zusammen. Aber genau, das ist so Plan für das nächste Jahr, da eine eigene Unterseite vielleicht einfach für Männer zu machen.
Vielleicht können wir nochmal drauf eingehen, welche Produkte habt ihr denn so und über welche Kanäle verkauft ihr sie und welche Services bietet ihr so an?
Wir haben tatsächlich nur 5 Titel im Sortiment. Bis auf eine Ausnahme sind die auch alle von mir geschrieben. Also so gesehen sind wir auch kein klassischer Verlag. Es ist unsere eigenen Bücher und das funktioniert jetzt aber mit der Gastautorin ganz gut. Vielleicht weiten wir das mal aus, aber generell sehr kleines Portfolio. Also ne, wir haben den Achtsamkeitskalender und wir haben Dankbarkeitstagebuch, ein Projektplanungsbuch, ein Kinderbuch haben wir jetzt. Und genau, oder halt das Buch der Gastautorin. Dazu kommt noch ein bisschen Stationery wie Notizbücher, Bullet-Planer und Postkartenset, sowas. Das ist aber maximal 1% des Umsatzes. Genau, und wir vertreiben das tatsächlich. Ich glaube, das ist noch so was Besonderes bei uns, hauptsächlich über unsere eigene Website. Da wurde uns am Anfang immer gesagt, so, das geht nicht, ne? Der Buchmarkt funktioniert über den Großhandel oder große Online-Shops oder Amazon. Und das fanden wir immer schwierig. Also bei Amazon wollten wir gar nicht sein. Das haben wir komplett verweigert. Und wir hatten einfach keine Kontakte in den lokalen Buchhandel, auch wenn wir den natürlich lieben über alles. Das ist halt auch super aufwendig und am Anfang haben wir das zu zweit gemacht und da ist es schwierig, ohne Verlagsvertreterinnen oder Verlagsvertreter da reinzukommen. Deswegen mussten wir einfach das online abbilden. Das passte auch gut mit dem Crowdfunding, ne, dass wir dann eine Website im Shop aufsetzen und das hat sich auch etabliert. Also da sind viele immer noch erstaunt, dass man so viel Umsatz dann über eine eigene Website machen kann, wo es auch nur unsere Produkte gibt. Ne? Also das. Aber bei kleinen, nachhaltigen Unternehmen wird wirklich gerne direkt bestellt. So, das wird immer wieder verkannt, wie wichtig dann doch so ein kleiner Online-Shop sein kann. Ne?
Und habt ihr auch geplant, zukünftig mit Buchhandlungen zusammenzuarbeiten oder mit anderen Kanälen, Vertriebsformen, oder habt ihr das aktuell nicht geplant?
Wir haben das seitdem natürlich erweitert. Also wir sind jetzt in ganz vielen Buchhandlungen auch drin, auch mal bei ein paar größeren inzwischen. Wir sind inzwischen auch bei Amazon, weil es nicht anders geht. Nicht, weil wir diesen Umsatz brauchen, sondern weil, als wir sie nicht da verkauft haben, haben halt irgendwelche Großhändler die Bücher da angeboten mit irgendwelchen schlechten Fotos und falschen Beschreibungen. Deswegen mussten wir das übernehmen. Also klar, inzwischen haben wir das ausgeweitet und klar, sind dem lokalen Buchhandel auch sehr dankbar, weil es jedes Jahr wächst und eine gute Einnahmequelle auch ist. Aber also ich würde sagen, 75% unseres Umsatzes sind immer noch die eigene Website.
Und welche Services bietet ihr noch so an? Also du hast jetzt schon bist schon drauf eingegangen, dass ihr extrem euch mit eurer Zielgruppe austauscht. Aber gibt es da noch weitere Services, wie ihr mit euren Kunden im Austausch bleibt oder was ihr ihnen bietet?
Wir haben halt zum Beispiel eine App, die das so ein bisschen erweitert. Ne? Die bildet so ein paar Grundfunktionen von einem guten Plan ab. Aber davon abgesehen haben wir ja gar nicht so viel. Also wir haben keine E-Books, wir haben noch keine Online-Kurse. Damit starten wir so langsam. Aber es ist schon sehr fokussiert auf wenige Produkte, weil wir denen halt auch viel Aufmerksamkeit schenken wollen und haben uns bewusst dagegen entschieden, unser Portfolio extrem zu erweitern. Es muss einfach auch nicht sein. So klar können wir noch 10.000 andere Varianten von einem guten Plan machen, aber also wir brauchen es nicht und wir wollen es auch nicht. Deswegen, so viele Angebote haben wir nicht. Immer mal wieder auch irgendwie kostenlose E-Books. Also jetzt in der Pandemie hatten wir einen Krisenplaner. Sowas machen wir halt schon immer wieder, also dass wir unserer Community einfach Inhalte anbieten.
Und du sagtest jetzt Online-Kurse, was ist da geplant genau?
Wir haben jetzt erstmal mit zwei psychologischen Online-Trainings von einem Partner angefangen, also verkaufen da einen Burnout-Präventionskurs und einen Depressions-Präventionskurs, also sehr gut zertifizierte, wissenschaftlich erforschte Trainings für mentale Gesundheit. In die Richtung werden wir vielleicht auch mal was Eigenes entwickeln, aber dann so ein bisschen mehr mit Fokus auf Achtsamkeit einfach.
Okay, also da ist aber jetzt noch nichts Konkretes in der Planung aktuell.
Nee, das fangen wir gerade erst mit an. Wir haben uns auch lange gescheut, weil so digital ist gar nicht so unser Ding. Aber ja, der Bedarf ist, glaube ich, schon da und das macht als Ergänzung schon auch Sinn.
Ich habe gesehen, ihr verknappt auch künstlich, ne? Also ihr habt nur ein bestimmtes Kontingent an Planern immer verfügbar.
Genau, wir berechnen, was wir verkaufen können im Jahr und drucken dann 10% weniger, weil wir auf gar keinen Fall jemals auch nur ein Buch zu viel produzieren wollen. Das fand ich schon immer schwierig an der Buchbranche, dass so viele Titel auf den Markt geschmissen werden, nur um zu gucken, was bleibt kleben und der Rest irgendwie wird entsorgt oder irgendwie verramscht und es passt nicht zu so einem hochwertigen Produkt wie ein guter Plan und ich will einfach kein einziges Blatt Papier Müll sehen von uns und deswegen drucken wir immer zu wenig und deswegen ist es Ende des Jahres fast unmöglich, das Buch zu bekommen. Es sei denn, man bezahlt dann irgendwie 150 Euro auf eBay, also da ist dann geht der Schwarzmarkt los, das lässt sich leider nicht verhindern. Aber genau, das ist so, also Nachhaltigkeit ist der einzige Grund dahinter, nicht um, damit wir besonders werden oder selten, sondern einfach, weil wir nicht für den Müll produzieren wollen. Gerade bei datierten Terminkalendern ist es ja einfach enorm, was da am Ende des Jahres verramscht wird oder vernichtet wird.
Klar, aber das Marketing ist natürlich auch ein ganz netter Nebeneffekt. Ne? Ich weiß noch, Ende letzten Jahres war das irgendwann, da habe ich bei euch auf Instagram dann gesehen, dass ihr gepostet habt, dass teilweise Kalender für 100 Euro von euch auf eBay versteigert werden. Und da dachte ich mir auch nur so, krass, also besser kann es für euch ja auch eigentlich nicht laufen, ne?
Ja, also wir machen es nicht wegen dem Marketing, aber klar, wenn ich bei eBay sehe, dass da 100 Leute für 150 Euro auf ein Buch von mir bieten, dann poste ich das auch, weil ich natürlich weiß, dass die Leute sehen, oh, das ist selten und das ist was Besonderes.
Klar, macht ja auch Sinn. Lass uns noch mal ein Stück zurückgehen. Ihr habt ja 2015 gegründet. Mit welchen Ups und Downs wart ihr denn so konfrontiert, die ein Gründer ja auch klassischerweise durchläuft?
Ja, also wie gesagt, wir kommen beide nicht aus der Verlagsbranche. Deswegen hatten wir wenig Ahnung vom Buchdruck. Das hat uns bis zu letztem Jahr auch immer noch große Probleme bereitet. Also das wirklich... Also das war, glaube ich, im ersten und im zweiten und im dritten Jahr, dass jeweils eine andere Druckerei kurz vor Drucklieferung gesagt hat, dass sie noch gar nicht angefangen haben zu drucken und dass wir die Kalender irgendwann im Februar bekommen. Das sind so Sachen, da hätte ich nie mit gerechnet, dass das passieren kann bei renommierten Druckereien. Und das ist für uns natürlich existenzgefährdend, sowas. Ne? Und dann, also versuch mal irgendwie 2 Wochen vor Weihnachten eine Druckerei zu finden, die 50.000 Bücher druckt. So, aber also wir haben es hinbekommen, aber das ist schon so, wie ich sagen würde, die Produktion war immer ein großes Problem bei uns, gerade mit unseren nachhaltigen Materialien jetzt. Und die Produktionszeit ist halt auch ein Monat von einem guten Plan. Ne? Das ist ja ein richtig aufwendiges Buch mit Prägungen innen und außen und besonderem Papier und besonderen Farben. Und Das haben wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal hinbekommen und haben jetzt auch eine Druckerei, wo wir zufrieden sind und wo wir wissen, das funktioniert. Ansonsten, klar, es gibt viele kleine Ups und Downs, irgendwie Sachen passieren, mit denen man nie gerechnet hätte. Das weiß ich gar nicht. Also ganz viel Kleinkram, mit dem man einfach nie gerechnet hat. Irgendwas, was nicht funktioniert oder irgendwie Druckfehler. Irgendwie ein Datum hatten wir mal falsch in einem Terminkalender. Also das ist ja auch völliger Wahnsinn, aber da hatten wir auch noch kein Lektorat und so. Dann muss man irgendwelche Sticker produzieren und die dazulegen, damit die Leute sich das irgendwie überkleben können. Also ne, da gibt es viele, viele Sachen, die immer wieder anfallen und auch heute noch. Also das ist halt, ja. Aber genau, es ist auch ein großes Learning. So, ich bin, wie gesagt, eigentlich kein Unternehmer. Jetzt habe ich halt ein Team von 10 Leuten und muss quasi eine Führungsposition spielen. Und das hat am Anfang, glaube ich, gar nicht so gut geklappt. So, weil als Gründer will man viel selber machen und kann dann nicht irgendwie abgeben und hat dann einfach zu viel Arbeit. Also das war dann schon, dass ich irgendwie nach 2 Jahren ein guter Plan selber wieder irgendwie in eine Art von Burnout fast gerutscht wäre. Was halt irgendwie traurig klingt, wenn man sich irgendwie mit Burnout-Prävention beschäftigt. Und ich habe dann auch die Anzeichen erkannt und dann auch alles in die Firma umstrukturiert. Aber sowas sind schon so persönliche Lowlights auf jeden Fall, dass das alles ganz schön anstrengend sein kann. Aber genau, das haben wir alles aufgelöst. Inzwischen habe ich genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das läuft einfach.
Ja, cool. Welches Kundenfeedback hat dich denn mal so am meisten zum Nachdenken gebracht?
Klar, bei Kundenfeedback, so mich als Kommunikationsdesigner, trifft dann halt Kritik an der Gestaltung, weil ich denke, okay, es ist ein schönes Buch irgendwie und meine beste Arbeit bisher und wir haben ja auch so ziemlich jeden wichtigen Designpreis der Welt dafür gewonnen. Wenn dann jemand sagt irgendwie, das sieht doof aus, so, dann tut das schon in der Seele weh, aber es ist auch okay, weil ja, das perfekte Buch für alle kann man nicht gestalten. Ich finde es eher krass, wenn uns Leute schreiben, wie sehr es ihnen bei ihrer mentalen Gesundheit hilft, also wie viele persönliche Nachrichten wir bekommen. Und es war halt nie so wirklich Ziel, also wir wollten einen Terminkalender schaffen, der halt den Menschen so ein bisschen bei Achtsamkeit hilft und die hilft dann wieder auch der mentalen Gesundheit. Aber dieser Zwischenschritt der Achtsamkeit ist halt wichtig. Wir sagen nicht, wir machen ein Buch, was irgendwie Krankheiten oder Diagnosen heilen kann. Also es ist kein Buch gegen Depressionen und kein Buch gegen Burnout. Es hilft bei der Prävention, okay, kann unterstützend sein, aber es ist halt kein Buch, was irgendeine Therapie ersetzen möchte. Und wenn uns die Leute dann schreiben, so puh, das hat jetzt mir mehr gebracht als 8 Jahre Therapie, dann finde ich das schon krass, wo ich dann denke, okay, was ist bei der Therapie falsch gelaufen oder ist es wirklich so, dass das Buch da geholfen hat oder fühlt es sich bloß an? Also das ist ein super heikles Thema, weil es eben kein Gesundheitsprodukt ist, nicht sein kann, nicht sein will und auch nie sein wird. Aber ja, genau, was die Leute uns an persönlichen Nachrichten schreiben, was sich in ihrem Leben verändert hat mit einem guten Plan. Das ist schon krass, also viele Nachrichten pro Tag, so von wegen toxische Beziehung verlassen oder einen neuen Job gesucht oder irgendwie endlich mal verreist oder zum ersten Mal in ihrem Leben um sich selbst gekümmert. Das sind immer die Tipps, die ich reinschreibe, wo ich denke, okay, das interessiert jetzt auch keinen mehr, wenn ich sage, ey, kümmere dich, du bist gut genug, wie du bist, so, du musst nicht irgendwas erreichen, du darfst dich nicht über Erfolg definieren und du hast jede Liebe dieser Welt verdient. Ich sage, das ist so einfach und es ist ja schon fast abgedroschen. Und dann schreiben uns Leute, sie haben sowas noch nie gehört und sie haben es gelesen, sind in Tränen ausgebrochen. Das ist schon krass, so, das, wo man auch merkt, okay, wie wenig Selbstmitgefühl in der Gesellschaft auch ist und dass so einfache Aussagen so viel bewirken können. Das macht mich immer wieder baff. Und, also es ist irgendwie schön, dass wir das bewirken können, aber es ist halt auch traurig, dass ganz viele Menschen sind, die zum ersten Mal in ihrem Leben hören, dass sie okay sind, wie sie sind.
Ja, aber umso mehr auch und umso mehr wird klar, dass es euch braucht. Also ein schöneres Kompliment kann es ja eigentlich nicht geben, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja.
Ihr habt ja zu Beginn, du hattest es jetzt vorhin schon gesagt, mit Crowdfunding angefangen. Habt ihr mittlerweile noch weitere Eigen- und Fremdkapitalquellen?
Nee, wir sind seit dem Crowdfunding profitabel. Weil wir drucken und verkaufen oder arbeiten auch viel mit Vorbestellungen, wenn wir so sagen, ist es ein bisschen knapp. Das wird auch ganz gern genutzt von unseren Kundinnen und Kunden. Also, dass sie bestellen und sie kriegen es, wenn es gedruckt ist. Das heißt, wir haben da gar keine Ausgaben. Genau, wir haben zwischendurch mal einen kleinen Kredit aufgenommen, weil wir dann ein bisschen investieren mussten. Aber nö, generell trägt sich der Verlag sehr gut alleine.
Und ihr habt wahrscheinlich auch keine großen Expansionswünsche, sodass ihr irgendwelche großen VCs oder so an Bord holen müsstet?
Nee, auf gar keinen Fall. Also das müssen wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Und das wollen wir eigentlich auch nicht. Also Investoren schon mal gar nicht. Vielleicht mal Berater oder sowas, aber das, nee. Nein, es ist halt auch ein Verlag, der, also es klingt immer so doof, aber Gewinnmaximierung ist nicht unser Ziel. Also wir können uns tragen, wir können uns allen sehr gute Gehälter zahlen. Wir zahlen für die Buchbranche gut. Und also ich wüsste gar nicht, was wir da mit mehr Umsatz sollen. Also klar, so ein bisschen mehr ist immer schön als Sicherheit einfach im Hintergrund. Damit man mal eine Idee wie die App, die ja auch viele zigtausend Euro gekostet hat, auch mal finanzieren kann. So dafür ist es toll. Aber ja, mehr muss es auch nicht sein. Und das ist für uns einfach eine super Position. So, wir finanzieren uns gut und können machen, was wir möchten. Und wenn wir jetzt immer nur so zu sehr auf die Zahlen gucken, das ist halt auch nicht sinnvoll.
Ja, okay. Welche Umsätze macht ihr denn aktuell?
Ja, da habe ich überlegt, ob ich das wirklich sagen soll, weil es ist, glaube ich, für jetzt eine Nutzerin oder einen Nutzer, der das hört, ganz schön viel, dass sie sagen würden, okay, das ist ja gar kein kleiner Underdog-Verlag mehr, wenn der Millionenumsätze macht. Und das, weil man in dem Kontext nicht erklären kann, dass so ein Betrieb mit irgendwie 10, 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja auch viel Geld kostet und der Druck extrem viel kostet. Also es ist kein Vergleich zu einem normalen, einfachen Terminkalender, was sie an Produktionskosten haben. Deswegen, ja, ich weiß es gar nicht genauer. Ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie, oder vorletztes irgendwie 2,5, irgendwie letztes dann irgendwie 3,5 und dieses Jahr peilen wir dann doch irgendwie die 4 bis 5 an. Also Millionen Euro. Und ja, haben immer so Wachstumsraten von 30 bis 50%, aber in den ersten Jahren halt immer 100% jedes Jahr Wachstum. Ja.
Aber Corona hattet ihr dann oder hat euch dann auch keine Rückschläge verpasst, sondern euch eher nochmal nach vorne gepusht, oder?
Ja, also letztes Jahr hatten wir, also klingt immer doof, weil man irgendwie in der Krise irgendwie von der Krise profitiert hat. Das ist aber dem Thema geschuldet, so die mentale Gesundheit ist jetzt einfach wichtiger und den Leuten geht es schlecht. So natürlich greifen sie dann zu Büchern, die da so ein bisschen helfen können. Genau, deswegen hat uns das nach vorne gebracht, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Es hat auch viel, haben wir es unserer Community zu verdanken. Also wir haben bewusst aufgerufen, uns zu unterstützen, weil wir gerade am Anfang nicht wussten, ob wir das durchstehen. Also da wurde ja irgendwie gesagt, okay, die ganze Wirtschaft bricht ein und keiner kauft sich mehr irgendwie Luxusgüter in dem Sinne. Und da war ich mir nicht sicher, ob wir ein Luxusgut sind, weil es schon ein sehr edles, schönes, teures Produkt ist. So sind wir dann anscheinend nicht eingeordnet, aber da kam ein ganz großer Schwall an Unterstützung und das hat uns viel Aufwand gebracht. Sowieso ganz viel Aufmerksamkeit in der Pandemie durch diese Themen und auch durch unsere ganzen Gratis-Inhalte und das Krisentagebuch. Also genau, das war für uns ein gutes Jahr.
Kannst du noch mal darauf eingehen, was ihr wirklich während der Pandemie alles an extra Produkten gelauncht habt? Das finde ich nämlich auch ziemlich beachtlich.
Genau, angefangen hat es mit einem Artikel tatsächlich. Also ich habe relativ früh, als ich geahnt habe, was da auf uns zurollt, einen Artikel geschrieben, wie Achtsamkeit helfen kann, wenn jetzt wirklich eine weltweite Pandemie kommt. Oder da war sie gerade am Losgehen und die ersten Hamsterkäufe gingen los. Und das war so der erste oder einer der ersten Artikel zu der psychologischen Seite von der Pandemie. Und der ging extrem viel rum. Also ich habe sonst, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es lesen sonst so 4.000 bis 5.000 Leute meinen Artikel und den haben 250.000 Menschen gelesen. Dadurch kam sehr viel Aufmerksamkeit und dann haben wir überlegt, okay, was können wir irgendwie den Leuten anbieten und haben dann ein kleines Krisentagebuch entwickelt, was man sich runterladen konnte. Also die sinnvollsten Techniken aus unseren Büchern zusammengefasst. Das hieß Ein guter Winter. Also das hat 100 Tage irgendwie quasi durch den Winter begleitet. Genau, das war dann jetzt in der zweiten Welle. Wir haben ganz am Anfang Wir haben Ausmalbücher kostenlos zum Download-Angebot. Also wir haben Ausmalbuch für Erwachsene und das konnte man sich kostenlos runterladen. Wir hatten aber auch ganz viel Ware gerade da im Büro mit Druckfehlern. Das haben wir dann in der Nachbarschaft verschenkt. Also auch im Kiez viel geguckt, okay, gibt es vielleicht auch irgendwie Kindertagesstätten oder so, die irgendwie mit irgendwelchen, also Buntstifte hatten wir noch ohne Erinnerung liegen, sowas halt einfach im Kiez so ein bisschen geholfen. Wir haben auch Klopapier an Nachbarinnen und Nachbarn verteilt, weil wir im Büro einfach, wir hatten halt sowas einfach so im Kiez präsent sein. Genau, wir haben eine App dann, also die gab es aber vorher auch schon, aber genau, die haben wir dann nochmal verstärkt angeboten, wo man jeden Tag so ein bisschen die Befindlichkeit tracken kann. Und was noch? Unser Kinderbuch haben wir dann kostenlos zum Download bereitgestellt. Und so, das waren so die Hauptmaßnahmen. Und auf jeden Fall Artikel dazu geschrieben zu den Themen und das Jahr so ein bisschen begleitet.
Ja, du hast es jetzt vorhin schon gesagt, ihr habt 10 bis 12 Mitarbeiter. Wie viel sind es jetzt final?
Also 10 feste und 2 auf Honorarkraft, die regelmäßig dabei sind. Aber niemand arbeitet bei uns Vollzeit. Ich glaube, wenn man es auf Vollzeit runterrechnet, sind es gar nicht mehr als 6 oder 7.
Okay. Und wie seid ihr denn so intern aufgebaut?
Ja, das entwickelt sich gerade noch. Also das hat relativ chaotisch alles angefangen. Und wie gesagt, ich bin selber auch gar nicht strukturiert. Ich habe keine Ahnung, wie man Unternehmen führt oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt. Das musste sich erst entwickeln. Und deswegen sind auch die Leute, die am Anfang bei uns angefangen haben auszuhelfen, sind jetzt einfach auch dann in Führungspositionen. Also unser erster Packer ist jetzt Prokurist. So. Und das passt einfach zu uns. Dass die Leute, die da sind und Bock drauf haben, die können dann auch mehr machen. So. Ich muss jetzt nicht immer irgendwie die Leute mit den krassesten Lebensläufen bei mir haben, sondern wenn die Bock auf das Produkt haben und ich mich mit denen gut verstehe oder die sich mit dem Team gut verstehen, das ist halt viel wichtiger. Die Skills kann man eh lernen. Also wenn jemand Bock drauf hat, so, dann ist mir egal, was im Lebenslauf steht oder was die Ausbildung ist, außer bei ein paar Sachen, so klar. Grafikdesign muss man schon gelernt haben, das Technische, aber in vielen Bereichen ist es gar nicht so wichtig. Und ja, es klingt immer so doof, aber wir haben jetzt nicht so die krassen Hierarchien. Das ist jetzt irgendwie bei 10 Leuten, von denen auch nur maximal 8 im Büro sind. Also wenn das Büro offen ist, braucht man das auch nicht. Also wir sitzen alle um denselben Tisch herum und reden miteinander. Und und versuchen aber halt auch dieses Achtsamkeitsthema auch in der Firma zu leben. Also dass wir Deadlines vermeiden, dass wir nicht mit Druck arbeiten auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das funktioniert sowieso nicht. Also die Leute können sich entfalten, wenn sie keine Angst haben, Fehler zu machen. Und das ist so das Hauptcredo. Also jeder kann Fehler machen, wie er möchte, egal wie teuer das ist. Also schon auch Druckaufträge irgendwie verhauen, die uns sehr viel Geld gekostet haben. Und also genau, da einfach, das ist okay. So mache ich auch. Ja, einfach einen menschlichen Umgang. Das klingt so doof, aber was ich bei anderen Firmen oft mitbekomme, ist halt einfach nicht mal die Basics der Menschenwürde irgendwie werden eingehalten. Und das genau könnte ich nicht vertreten, wenn das bei uns anders ist. Also jeder kann Urlaub machen, wann er möchte. Jeder kann gehen, wann er möchte. Niemand darf krank ins Büro kommen. Dieses Präsentismus, dass man auf jeden Fall irgendwie Einsatzbereitschaft zeigt, auch wenn es einem nicht gut geht, ist bei uns verboten. Wir sprechen offen über mentale Gesundheit und wenn jemand einen Monat eine Auszeit braucht, dann ist das halt so. So muss man sich auch nicht krank schreiben, dann genau, wir müssen natürlich die Regeln der Krankenkassen einhalten, aber da finden wir schon immer Lösungen, dass das alles funktioniert, dass da jeder seinen Freiraum hat und sich entfalten kann, wie er möchte oder auch nicht. Also man muss auch nicht, ne? Also das wird ja oft auch eingesetzt irgendwie in New Work Settings, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz viel gibt, aber das Ziel dahinter ist immer, dass sie sich entfalten und so viel Verantwortung übernehmen, um mehr zu leisten. Und das versuchen wir auch so zu verhindern. Das heißt, wenn jemand das nicht nutzt, irgendwie mehr Verantwortung zu übernehmen, dann gibt es da auch kein Gespräch oder irgendwas. Und dann ist das halt so. Ne? Also gerade ein Verlag wie unserer muss auch Menschen Obhut geben können, die gar nicht viel leisten können oder möchten, aus diversen Gründen und nicht so belastbar sind. Und ja, ist auch voll okay.
Aber ihr seid ja erfolgreich. Also wird das wahrscheinlich jetzt nicht von den meisten eurer Mitarbeiter ausgenutzt, sondern die haben halt einfach Bock drauf und sind deswegen natürlich auch leistungsbereiter. Nehme ich mal an, oder?
Ja, nehme ich auch mal an. Also mein Eindruck ist schon, dass sie alle die Firma sehr mögen und auch deswegen explizit zu uns wollten. So. Und klar, das merkt man natürlich auch dann in der Leistung irgendwie, da gibt es wenig irgendwie Ausfälle, aber klar, jetzt gerade in der Pandemie ging es manchen Menschen gerade mit Kindern irgendwie auch schlecht so und die sind dann auch nicht belastbar und dann lassen wir die auch in Ruhe. So, das ist dann halt auch okay.
Und ich muss ja natürlich auch noch mal auf eure Social Media Präsenz eingehen. Ich beobachte das ja jetzt schon einen geraumen Zeitraum. Ich habe jetzt eben noch mal gespickt, weil man muss ja eigentlich bei euch stündlich schauen. Wir sind jetzt gerade bei 216.000. Wahrscheinlich, bis der Podcast veröffentlicht wird, seid ihr dann irgendwie bei 300.000. Welche Leute habt ihr da sitzen und wie seid ihr da intern aufgebaut? Das interessiert mich natürlich brennend. Und was für eine Strategie habt ihr?
Das glaubst du mir wahrscheinlich nicht, dass wir keine Marketingstrategie haben, aber es ist ein.
Okay, ihr seid halt einfach irgendwie coole Dudes.
Ja, genau, coole Dude sein ist halt ein anderer Begriff für gutes Branding, für authentisches Branding. Also wir stehen halt für was und das merkt man uns an und dann folgen die Leute uns auch gerne und deswegen sind auch die Inhalte gut. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber auch, ja, also die einzige Strategie ist so. Zitate laufen gut auf Instagram. Wir suchen gute Zitate oder ich würde fast sagen, wir finden die besten Zitate. So, keine Buddha-Zitate, also nichts gegen Buddha, aber braucht man auf dem Achtsamkeitskanal jetzt auch nicht mehr. Und gucken ganz genau, was wir zitieren, wen wir zitieren, ne? Also möglichst weiblich divers. Für jungen, bekannten Autorinnen aus der Poesie, aber auch aus Rap-Texten. Also wirklich Sachen, die gut und noch nicht verbraucht sind. Und das wissen die Menschen einfach zu schätzen, weil es gibt super viele schöne Zitate, die einfach untergehen, neben Gandhi und Hermann Hesse. Nichts gegen Gandhi und Hermann Hesse. Aber ne, du weißt, was ich meine. So, das ist irgendwie, da achten wir sehr drauf. Das ist auch viel Arbeit. Und dann schreiben wir immer viel dazu. Also wir haben immer einen Text darunter, wo auch sehr viel Arbeit reinfließt. Also ich habe eine Marketingmanagerin, die macht das ganz großartig. Die kommt gar nicht aus der Ecke, die kann mit Achtsamkeit oder kam zu uns und konnte mit Achtsamkeit gar nichts anfangen, fand das auch irgendwie alles so ein bisschen gar nicht ihr Ding. Also die ist halt komplett zutätowiert mit Totenköpfen und trägt nur schwarz, wo man sagen würde, okay, kann ich die jetzt Achtsamkeitspostings schreiben lassen? Und sie macht es so gut einfach so, weil sie es einfach fühlt und bringt auch diese Attitude rüber, dass man das alles nicht so ernst nehmen muss und Achtsamkeit auch ganz schön nerven kann, wenn man ehrlich ist. Und ja, das ist authentisch irgendwie, das ist guter, teilbarer Inhalt natürlich auch. Ne? Wir sprechen den Leuten oft aus der Seele mit den Texten und davon bringen wir aber jeden Tag fast einen. Ne? Also jetzt gerade nicht, weil wir gesagt haben, wir brauchen gerade eine Pause, aber wir sind da schon sehr aktiv und dann wächst das halt auch. Also ich bin auch manchmal erstaunt, dass wenn wir wirklich dann 10.000 Follower an einem Tag haben, wie das sein kann. Das war aber auch nicht immer so. Also das ist wirklich erst, seitdem wir irgendwie mehr Energie in diese Zitate und Postings stecken und auch das Design entsprechend geändert haben. Also es ist bei uns ja auch sehr klassisch, sehr schlicht, schlichte Typografie, einfache Farben und es holt auch mehr Leute ab als Lotusblumen und Rosa.
Und wie seid ihr so performance-marketing-mäßig aufgestellt? Also wie viele Leute sitzen wirklich bei euch im Social Media Team?
Das Social Media Team sind zwei Leute. Also zusammen ein bisschen mehr als eine Vollzeitstelle. Und wir haben kein Performance Marketing.
Gar nicht.
Wir haben jetzt für Ads haben wir eine Agentur, die schalten unsere Ads an und aus, wenn wir denen sagen, welche. Das fällt, glaube ich, auch unter Performance Marketing. So, die machen das auch gut. Es ist jetzt relativ neu. Aber bis vor einem halben Jahr hatten wir gar kein Performance Marketing.
Also seid ihr komplett organisch so gewachsen. Das ist schon echt, das ist echt erstaunlich, ne?
Wir hatten es mal irgendwie überlegt, ob wir doch mal so einen Funnel aufsetzen, so von wegen, lad hier irgendwie ein gratis E-Book runter und dann abonnierst du unseren Newsletter dabei und dann kriegst du irgendwie drei E-Mails und die vierte ist dann irgendwie ein Kauflink. Das überlegen wir gerade. Ich finde es aber auch irgendwie so ein bisschen unehrlich immer, weil ich will den Leuten ja auch nichts unterjubeln. Aber in die Richtung, also wir haben jetzt einen Berater, der sagt, das könnte man machen. Aber das ist auch so ein Ökotyp, der sagt, der eigentlich. Also am besten schaltet ihr alles Tracking ab, weil es ist einfach auch nicht mehr cool. Also klar, wir haben halt Google Analytics noch so und also unser Performance-Marketing-Berater sagt jetzt, okay, macht alles aus und macht einfach guten Content und die Leute kommen von alleine und das Tracking wird ja eh bald überall blockiert und es ist immer schwieriger und kann auch sagen, ey, steckt die Energie einfach in einen guten Blogartikel irgendwie und Ich glaube, das passt irgendwie ganz gut zu uns. Aber ja. Wir haben Instagram-Ads und da guckt inzwischen jemand auch sehr genau drauf und ändert da auch mal eine Zielgruppe, das auf jeden Fall. Ich will jetzt auch nicht so tun, sonst wird da gar nichts machen. Aber das ist, wie gesagt, relativ neu und sonst sind wir da immer zurückhaltend.
Ja, wo holt ihr euch denn so eure Inspirationen? Also du hast jetzt gesagt, Rap-Texte, Poesie, wie habt ihr da irgendwie, archiviert ihr die alle oder wie durchforstet ihr das?
Wir haben einen Slack-Channel. Der heißt Zitate und jedes Mal, wenn irgendjemand irgendwas Gutes hört in einem Lied oder irgendwie in einem Buch oder in einem Artikel, dann schreiben wir das da rein. Und wenn man einfach mit solchen Augen durch die Welt geht, findet man ganz viel. Es fallen einem irgendwann auch selber Sachen ein. Also meine Marketingmanagerin schreibt inzwischen auch selber die tollsten Zitate und so kommen da schon irgendwie 5, 6 pro Woche zusammen und das sind dann unsere Postings. Und dann sagen wir, okay, wir wollen das noch erweitern in der Copy, dass wir noch was dazu schreiben und gucken, okay, kann man da irgendwie, gibt es eine Psychologie zu dem Thema vielleicht irgendwas oder kann man das noch irgendwie einrahmen? Und so kommt die Inspiration einfach zu dem, was uns so begegnet. Aber wir haben, klar, wir haben alle möglichen Fachzeitschriften abonniert, dass wir da immer wieder irgendwie reingucken, was passiert denn gerade in der Psychologie, dass man meine Studie auch aufgreift. So, ja. Es ist aber auch gar nicht alles so schwierig. Also gerade Zitate, also wenn man wirklich sich ein bisschen Mühe gibt, findet man da gute und das ist ein super Posting. Also das ist nicht so viel Arbeit und da ist dann mal einfach ein Spruch dabei, der holt alle ab. Der holt wirklich alle genau zu diesem Zeitpunkt ab. Dann kriegt das Bild irgendwie sofort 25.000 Likes und verbreitet sich und wird geteilt und dann haben wir halt unsere 2.000, 3.000 Follower am Tag. So, das.
Ja, ich finde aber schon, dass man bei eurem Content einfach merkt, dass die Zitate nicht abgedroschen sind, weil man sieht ja super oft auch, was Memes angeht und so, oh, schon x-mal gesehen, die Kanäle, die teilen es ja dann auch gegenseitig und teilweise klauen sie sich auch voneinander. Aber bei euch ist es echt, dass man das Gefühl hat, ihr schreibt nirgendwo ab. Wenn, schreiben die Leute von euch ab irgendwie so.
Von uns wird sehr viel abgeschrieben, auf jeden Fall. Also unsere, ist ganz sicher, wenn wir ein Zitat posten und wir übersetzen die auch alle selber, das kommt meistens aus der englischen Fachliteratur, aus englischen Romanen, das ist ein paar Tage später auf den üblichen verdächtigen Kanälen auf jeden Fall auch. Und da weiß man, das ist von uns, weil die Übersetzung von mir ist und meine Kommafehler mit drin sind. Und ja, genau, wir gucken, dass wir kein Zitat irgendwie posten, was jetzt wirklich schon überall ist. Und wie gesagt, wenn man in junger, frischer Literatur sucht, dann findet man da auch ganz viele tolle Sachen, die eben noch keiner hat.
Ja, finde ich, merkt man. Ja, kooperiert ihr aktuell mit irgendwelchen Playern aus der Buchbranche oder ist da was geplant?
Wir sind nicht sonderlich gut vernetzt in der Branche. Das kommt einfach durch unsere Geschichte. Also wir kommen nicht aus der Ecke. Ich kenne wenige andere Verlegerinnen und Verleger. Klar, ich wurde mal irgendwie zu einem Branchentreffen eingeladen und dann durfte ich auch mal einen Vortrag halten und dann lernt man auch mal irgendwie ein paar große Verlegerinnen und Verleger kennen. Aber gut vernetzt sind wir da gar nicht so. Wir haben einen Austausch mit unseren Buchhandlungen und Druckereien und aber sonst passiert da relativ wenig.
Ja. Und habt ihr da Ambitionen?
Ich wüsste jetzt gar nicht, warum. Was meinst du so? Wie würde eine Kooperation in der Buchbranche aussehen?
Keine Ahnung. So Wildcard-mäßig. Was weiß ich, ein neues Achtsamkeitsbuch, aber mit nochmal einem anderen Ansatz in Kooperation mit XY. I don't know.
Nein. Wir machen eh wenig Kooperationen, also auch mit Influencerinnen und Influencern, also so ein bisschen, aber auch wenig. Und wir kriegen auch viele tolle Anfragen von tollen Leuten und wir sagen immer, nee. Haben wir gar nicht die Zeit für und wir brauchen es auch einfach nicht. Also es ist natürlich super privilegiert, dass wir das sagen können. Das geht ja auch nur, weil wir uns finanzieren können, so wie es ist. Und es reicht uns halt. Und das merkt man aber, wenn man sagt, okay, Wachstum ist nicht das Hauptziel, dann befreit einen das so sehr, weil wir nicht irgendwie jede Kooperation hinterherlaufen müssen. So, auch wenn sie toll ist. Also wir sagen auch Interviews ab, auch für große Medien, wenn wir gerade nicht wollen. So, das kommt relativ oft. Das ist auch der erste Podcast, den ich seit einem halben Jahr mache, auch wenn ich ständig Anfragen bekomme, weil es einfach so, ich muss es nicht so. Und auf den hatte ich jetzt mega Lust, so, weil es einfach nochmal was anderes ist und nicht der nächste Achtsamkeitspodcast. Aber
ich fühle mich geehrt, vielen Dank.
Ja, kennst du auch. Großer Fan.
Sehr cool. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zur allerletzten Frage und damit wären wir dann auch schon durch. Ich halte ich jetzt auch schon ganze 52 Minuten auf. Ich sehe es nämlich hier an meiner Timeline. Du hattest gesagt, dass ihr sowohl für Männer so ein bisschen den Weg ebnen wollt für mehr Achtsamkeit, als auch, dass ihr Online-Seminare geplant habt. Was ist denn außerdem noch geplant? Gibt's was oder sagt ihr jetzt, nö, jetzt ist auch erstmal fein?
Naja, da ich die ganzen Bücher selber schreibe oder das meiste davon, waren die letzten Jahre für mich sehr anstrengend, auch wenn wir jetzt nur 5, 6 Titel haben. Also in 5, 6 Jahren 5, 6 Bücher zu entwickeln, ist ja auch viel Arbeit. So, dann haben wir die Website neu gemacht, wir haben die App gemacht und optimiert. Und man braucht ja auch so viel, man braucht Dankespostkarten und Verpackungsmaterial. Das ist ja alles Custom bei uns. Es war einfach so viel Arbeit, das einmal einzurichten. Und jetzt haben wir alles eingerichtet. So, jetzt läuft die Kiste. So, alles funktioniert. Druckerei funktioniert, Logistik funktioniert, Kundenservice funktioniert. Dass wir jetzt gesagt haben, so, wir lassen uns mal ein Jahr irgendwie ein bisschen durchatmen. So, wir werden das Branding nochmal ändern von den Farben und Logo vielleicht so ein bisschen. Also das steht dieses Jahr an. Also das ist so. Und wir werden vielleicht eine andere Version von einem guten Plan machen. Aber das so weiter planen wir gerade nicht. Ja, es ist noch nicht die Growth, weil wir wachsen ja auch und brauchen das zum Teil halt ein bisschen auch noch, aber es ist schon, also im Herzen sind wir da schon sehr, nein, ich will nicht sagen antikapitalistisch, weil das kauft es auch keiner ab als kapitalistische Firma, aber wir sehen das wirklich kritisch so und ja, wir wollen ganz viel einfach nicht und deswegen, es gibt keinen 5-Jahres-Plan von uns, also das sind auch, also wenn wir mal einen Finanzberater mit dem sprechen, so, dann sind die auch immer noch schockiert, dass also wie wenig wir da irgendwie machen. Und,
Aber klingt doch eigentlich so alles in allem nach einem guten Plan. Hast du wahrscheinlich auch schon x-mal gehört, den Spruch.
Habe ich noch nie gehört. Mein geiler Gag. Im Büro muss man 5 Euro in eine Kasse schmeißen, wenn man sagt, ah, das war mein guter Plan.
Ja, den muss ich jetzt leider noch raushauen. Verzeihst du mir, ne?
Der ist ja naheliegend, ist okay.
Ja, vielen Dank, Jan, dass du uns, wie ich finde, super spannende Einblicke in deinen Verlag gewährt hast. Ich finde es nach wie vor krass und nach dem Interview umso krasser, was ihr alles in nicht allzu langer Zeit auf die Beine gestellt habt und bin absoluter Fan von euch.
Ja, sehr gerne und ich hoffe, es kam jetzt nicht alles zu abgehoben rüber, dass ich sage, okay, wir machen wenig und sind so erfolgreich und so toll. Also so soll es gar nicht klingen. So, wir haben auch unsere Probleme und es ist auch sehr anstrengend und wir sind vielleicht nicht so toll, wie viele denken. Es ist ja auch hier alles Außenpräsentation. Aber ja, ich hoffe, das ist rübergekommen und dass die Leute nicht denken, was für ein arroganter Geschäftsführer. Aber genau, vielen Dank.
Doch, total. Aber das werde ich natürlich auch so zusammenschneiden, dass du möglichst arrogant rüberkommst.
Ich brauche mal ein paar Feinde, weißt du? Also irgendwie, das bringt so ein bisschen Struktur in den Alltag.
So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge mit Jan genauso fasziniert wie mich und vor allem auch Spaß gemacht. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet, abonniert und weiterempfehlt. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.